wenn man sich in diesen Tagen mit jemandem unterhält aus einem Kirchengemeinderat oder mit jemandem, der für die Kirche arbeitet, dann kann man häufig Frust raushören. Ich weiß nicht, ob euch das schon begegnet ist. Und ein paar Stichworte, die eng damit zusammenhängen, sind Verwaltungsreform, Fahrplan 2030, Projektion 2060 oder Oikos, die Gebäudekonzeption, mit der die Landeskirche zu prüfen versucht, welche von den vielen, vielen tausend Gebäuden der Landeskirche behalten werden sollen. Projektion 2060, vielleicht auch schon mal gehört, eine Studie, die untersucht, wie viele wir in der Landeskirche überhaupt noch sein werden 2060. Fahrplan 2030, von 40 Pfarrerinnen und Pfarrern im Kirchenbezirk auf 30 runter, zack, ein Viertel weg. Also Dinge, die unsere Landeskirche stark beschäftigen und vieles durcheinanderwirbeln, herausfordern und für Untergangsszenarien sorgen. Wird es unsere Landeskirche in einigen Jahren überhaupt noch geben? Wie können die Pfarrerinnen und Pfarrer, die noch übrig sind, die Gemeinde überhaupt ordentlich versorgen? Ist Kirche überhaupt noch relevant für unsere Gesellschaft? Ich weiß nicht, ob du solche Gedanken schon hattest in letzter Zeit oder in Anbetracht der Dinge, die hier im Argen liegen. Und auch bei uns in der Jugendarbeit klopfen diese Dinge an die Tür. Die gehen nicht spurlos an uns vorbei. Kirche verändert sich und mit ihr auch zwangsläufig die Jugendarbeit in dieser Kirche. Jungscharen werden weniger, Freizeiten werden nicht mehr voll. Die Mitarbeitendensuche ist mühsam und man könnte diese Liste noch fortführen. Ich würde mir oft wünschen, dass alles so bleiben könnte, wie es schon immer war. Dass Jungscharen einfach laufen, die Kinder selbstverständlich kommen, dass Freizeiten voll werden, wenn man sie ausschreibt, dass es noch unser gemütliches, heimeliges EJW Münzingen geben würde, wo ich vor 10 Jahren angefangen habe, und wir nicht hätten fusionieren müssen. Dass unsere Landeskirche wirklich Volkskirche wäre und für alle Menschen Relevanz hätte. Leider aber verändert sich die Welt. Die Menschen, die unsere Kirchen besuchen, sind nimmer dieselben, sind anders geprägt. Die Gesellschaft verändert sich. Und das alles hat Einfluss, ob wir wollen oder nicht. Und so stehen wir da und müssen unsere Gottesdienste anpassen, müssen Jugendwerke fusionieren, müssen Jugendarbeit neu und anders denken. Und das ist doch wirklich mühsam, manchmal frustrierend. Aber wisst ihr, was mir dabei Hoffnung macht? Jesaja 43, Vers 19. Denn siehe, ich will ein neues schaffen, jetzt wächst es auf, erkennt ihr es denn nicht? Ich mache einen Weg in der Wüste und Wasserströme in der Einöde. Mit diesem Vers im Kopf, finde ich, kann man befreiter damit umgehen, dass sich unsere Kirche verändert und wir in der Jugendarbeit vor Herausforderungen stehen. Gott verspricht uns, er wird was Neues schaffen. Vielleicht erkennen wir es jetzt noch nicht. Das mag sein, haben den Blick noch nicht dafür, haben Angst davor, wie es wird und das zu verlieren, was wir lieb gewonnen haben. Ja, wie wäre das denn, wenn wir alle sonntags einmal nach Meidelstetten fahren müssten und die Meidelstädter einmal hierher? Ha, das wäre anders, wie es bisher war. Was wäre denn, wenn plötzlich die Kinderkirche wechseln würde? Ach, hat sie ja schon, Mist, da gab es ja schon eine kleine Veränderung bei uns. Was wäre denn, wenn wir plötzlich einen Pfarrer hätten, der nicht mehr in Bernloch wohnt, sondern in Ödenwaldstätten. Wir haben Angst davor, weil es Dinge verändert, die wir lieb gewonnen haben. Und das ist auch ganz normal. Aber Gott kann das. Darauf können wir uns verlassen. Er macht den Weg in der Wüste. Ja, er macht Wasser in der Einöde. Wie geht's dir mit diesem Vers? Verzweifelst du an den Gedanken, wo unsere Kirche sich hinentwickelt, oder vertraust du darauf, dass Gott diesen Weg mit uns Menschen geht? Ich freue mich heute in der Predigt darüber zu sprechen, was meine Arbeit im Mountainbike-Projekt erfahrbar mit solchen Veränderungen zu tun hat. Unser Jugendwerk hat mit erfahrbar begonnen, weil wir gemerkt haben, dass unsere klassische EJW-Arbeit nicht mehr, beziehungsweise sind wir mal ehrlich, noch nie die Breite der Gesellschaft erreicht hat. Das betrifft sowohl die Jugendarbeit als auch klassische Gemeindearbeit. Wie oft sehen wir denn hier die Leute, die nicht irgendwie zum engeren Kreis unserer Kirchengemeinde gehören? Hier Sonntagmorgens. Selten. Wir erreichen nicht die ganze Breite der Gesellschaft. Wie häufig sehen wir denn in einer Jungschar oder bei einem Zeltlager die Kinder, die nicht irgendwie aus einem im weitesten Sinne kirchlich geprägten Elternhaus kommen? Das soll Jungscharen, Freizeiten oder Mitarbeitendenausbildung nicht abwerten und auch auf keinen Fall unsere gottesdienstliche Arbeit. Das sind nach wie vor elementare und wichtige Arbeitsbereiche. Wenn wir Jesu Auftrag aber ernst nehmen, dass wir in die ganze Welt hinausgehen sollen, um von ihm zu erzählen, dann müssen wir uns schon hinterfragen und überlegen, wo wir das als evangelische Jugendarbeit machen und dürfen uns das auch hier vor Ort fragen. Unsere Angebote werden hauptsächlich im Jugendwerk von Kindern und Jugendlichen aus gutbürgerlichem, kirchlich geprägtem Elternhaus besucht. 70-80% Gymnasiastinnen und Gymnasiasten. Außerdem hat sich die Gesellschaft so verändert, dass unsere Angebote mittlerweile in einer großen Konkurrenz zu anderen Möglichkeiten der Freizeitgestaltung stehen. Es gibt einen ganzen Marktplatz von Angeboten, die ebenfalls versprechen, den Sinn des Lebens zu erklären. Wir als Kirchen haben schon lange kein Monopol mehr drauf, den Lebenssinn irgendwie verständlich zu machen oder zu erklären. Und so hat sich die Leitung des Jugendwerks entschieden, dass wir unsere klassischen Arbeitsbereiche um ein Projekt ergänzen wollen, das die jungen Menschen in den Blick nimmt, die wir bisher eben nicht mit unserer Arbeit erreichen. Gerade in diesen Zeiten müssen und dürfen wir uns als Verantwortliche auch immer wieder hinterfragen lassen, ob wir noch in die richtige Richtung unterwegs sind. Mit der Projektidee von Erfahrbar haben wir dann wohl auch den Nerv der Zeit getroffen, wie man so schön sagt, weshalb die Landeskirche das Projekt mit 50% fördert. Noch 2 Jahre, dann ist auch der Geldhahn zu und wir müssen schauen, wo wir bleiben. Wir schauen nun also mit diesem Projekt ein Stück weit über den Tellerrand der kirchlichen Blase hinaus und treffen Kinder und Jugendliche, die sonst vom EJW oder von evangelischer Jugendarbeit bzw. Kirche noch nie bis selten was gehört haben. Mein Team und ich, wir verstehen dieses Rausgehen und diesen jungen Menschen begegnen, Zeit mit ihnen zu verbringen als gelebte Nächstenliebe, wozu uns Jesus aufgefordert hat. Und die Schule ist hier unser Anknüpfungspunkt, da die jungen Menschen in der Schule einen wesentlichen Teil ihrer Zeit verbringen und dort eben junge Menschen aus allen Gesellschaftsbereichen anzutreffen sind. Wir besuchen mit Erfahrbar deshalb bewusst keine Gymnasien, sondern Gemeinschaftsschulen, Hauptschulen und Realschulen. Wir nutzen als Zugang eine Trendsportart, beziehungsweise man muss mittlerweile sagen Breitensportart. Mountainbiken ist im Trend, spätestens seit Corona, was uns ganz einfach die Tür zu den Schulen geöffnet hat, weil diese natürlich und jetzt erst recht nach der Pandemie für erlebnisorientierte Angebote, die einen Mehrwert im Schulalltag bieten, sehr, sehr offen sind. Zu unserem Tagesablauf gehören verschiedene Spiele und Übungen mit und auf dem Fahrrad. Es geht darum, den Zusammenhalt in der Klasse zu stärken, das Miteinander zu fördern, aber auch Sozialkompetenzen zu trainieren, ja, und individuell jeden und jede Einzelne herauszufordern, in der Persönlichkeit zu wachsen. Es wird über diese Tage immer wieder deutlich, dass man nur gemeinsam ans Ziel kommt. Und das merken die Schülerinnen und Schüler auch. Egal, ob bei den Übungen oder auf der Tour, für die mit einer Karte der Weg selber gefunden werden muss. Die Erfahrbar-Projekttage sollen einen Mehrwert im Leben der jungen Menschen bieten, nicht nur ein tolles Erlebnis. Und das ist die Gratwanderung, auf der wir uns auch befinden. Unser Zugang ist natürlich erstmal dieses tolle Erlebnis, der bewusste Unterschied zum Alltag. Es soll aber nicht beim Event bleiben. Die Erlebnisse sollen zu einer Erfahrung im Leben der jungen Menschen werden. Aus diesem Grund besprechen wir die Erlebnisse miteinander und versuchen, wie in der Erlebnispädagogik üblich, den Transfer in den Alltag herzustellen. Dafür arbeiten wir viel mit Metaphern und von denen findet man beim Fahrradfahren richtig viele. Als Beispiel möchte ich die Trailpassage nehmen, die wir mit den Jugendlichen befahren. Ein Trail, wer nicht so im Mountainbike-Slang drin ist, ist ein schmaler Pfad, auf dem er mit dem Mountainbike schön unterwegs sein kann. Der Trail ist also schwieriger als der Rest der Strecke. Da fahren wir zum Teil mit den Schulklassen ja auch auf asphaltierten Radwegen. Es ist also ein ganz deutlicher Unterschied zu merken für die Klasse. Und dieses Bild von einfachen und schwierigen Wegen gibt es auch, wenn wir das Leben betrachten oder den Lebensweg. Da gibt es leichte und herausfordernde Passagen. Hat vermutlich jeder und jede schon mal erlebt. Nach dem Befahren des Trails überlegen wir gemeinsam mit den Schülerinnen und Schülern, warum es ihnen gelungen ist, diesen Weg gut runterzukommen. Was an dieser Stelle die Gelingensfaktoren für sie waren. Wir haben morgens mit ihnen Fahrtechnik trainiert, sie haben Bremsen gelernt, sie haben die Haltung auf dem Fahrrad gelernt. Aber da steht auch die Lehrerin unten oder der Lehrer, damit der Blick über die Schwierigkeit hinweggeht. Da stehen wir Trainer am Rand und geben Tipps, also verschiedene Gelingensfaktoren. Und dann versuchen wir den Transfer, was ihnen helfen kann, die schwierigen Passagen im Leben zu meistern, auf diesem Lebenstrail. Und ich erzähle an dieser Stelle auch immer von einer schwierigen Zeit aus meiner Jugend und was mir geholfen hat und wie der Glaube zu einer Ressource auch für mich wurde. Was dann gleichzeitig unser Hauptimpuls des Tages ist. Was trägt dich, wenn dein Lebensweg gerade eher einem Trail als einem Radweg gleicht? Auch für dich heute Morgen die Frage, ja, was trägt dich, wenn dein Lebensweg gerade eher einem Trail gleicht? Wir möchten dadurch zum Nachdenken anregen und ins Gespräch kommen. Es kommt aber kein Bibelvers vor, kein Impuls oder keine klassische Andacht, wie wir es aus der Jugendarbeit kennen. Ja, ist es denn dann überhaupt evangelische Jugendarbeit, was wir da machen mit dem Fahrrad? Kommen die Schülerinnen und Schüler denn dann überhaupt hinterher in die Jungschar, Herr Löffler? Wo bleibt der Glaube und die Verkündigung? Diese Fragen müssen wir uns natürlich gefallen lassen und sind so zum Teil auch von der Kirchenleitung bei uns im Kirchenbezirk gestellt worden. Mittlerweile fragen sie nimmer. Ist gut, wir haben sie überzeugt. Und so will ich auch euch heute Morgen mit reinnehmen, warum wir glauben, dass wir an dieser Stelle mutig Jugendarbeit neu denken dürfen. Und trotzdem unserem Kernauftrag nachkommen. Schauen wir in die Ordnung des Jugendwerks und damit für die evangelische Jugendarbeit auch hier vor Ort, dann finden wir darin an erster Stelle den Verkündigungsauftrag. Und es ist gut so. Ergänzt wird dieser dadurch, dass Menschen in ihren unterschiedlichen Lebensbezügen und Lebensräumen wahrgenommen werden sollen. Es sollen Angebote zur Förderung und ihrer Entwicklung zur Verfügung gestellt werden und diese jungen Menschen zu Selbstbestimmung befähigt und zu gesellschaftlicher Mitverantwortung hingeführt werden. Spannend, ja? Jetzt habt ihr mal einen kleinen Einblick in die Ordnung der evangelischen Jugendarbeit erhalten. Das sind einige der wesentlichen Punkte. Ich denke, es wird deutlich, dass wir mit Erfahrbar diese ergänzenden Punkte ganz gut abdecken. Wir werden als neue Form von Jugendarbeit aber nicht an diesen ergänzenden Punkten gemessen. Wir werden daran gemessen, wie bei uns Verkündigung geschieht. Und ganz häufig in evangelischer Jugendarbeit werden diese ergänzenden Punkte sowieso außer Acht gelassen, wie ich eingangs schon erklärt habe. In dieser Ordnung finden wir aber auch, und da möchte ich jetzt unseren Blick drauf lenken, den Hinweis auf Jesus von Nazareth, dessen Werk und Leben der Grund und Inhalt dieser Verkündigung ist. Ganz toller Satz aus der Ordnung der evangelischen Jugendarbeit. Nun, was hat Jesus genau gemacht? Schauen wir uns das mal im Detail an, dann wird schnell deutlich, Jesus hat Wunder gewirkt. Er hat mitreißende, gesellschaftskritische und herausfordernde Predigten gehalten. Er hat Menschen aufgefordert, ihm nachzufolgen. Er hat sich Armen, Ausgestoßenen, Sündern, Kranken und Kindern zugewandt. Er hat sein Leben konsequent gelebt bis zum Schluss. Er war in Kontakt mit Gott, seinem Vater, und hat auf ihn und sein Reich hingewiesen. Wenn ich mir das Leben und Wirken Jesu anschaue, dann sehe ich Vielfalt. Jesus hat nicht nur gepredigt mit Worten. Jesus war ein Macher. Jesus hat gepredigt durch sein Tun und sein Lassen. Nun verstehen wir aber heute unter Verkündigung leider sehr häufig nur die Wortverkündigung. Und wenn dann bei unseren Erfahrbartagen kein biblisches Wort vorkommt, dann müssen wir uns den Vorwurf anhören lassen, unsere Arbeit wäre keine evangelische Jugendarbeit. Oder wenn wir ein Gemeindeessen veranstalten würden und einfach alle nur auf den Dorfplatz einladen würden, um gemeinsam Mittag zu essen, dann würden wir uns den Vorwurf anhören müssen, dass das zwar nett sei, aber wo bleibt die Verkündigung? Ist es so? Ist es das, was Jesus uns gelehrt hat? Hauptsache, wir predigen das Wort. Ich habe das Gefühl, dass wir dadurch arg auf einer Seite vom Pferd fallen in unseren Kreisen und möchte heute Morgen Mut machen, Verkündigung in einem weiteren Kontext zu sehen, weil ich glaube, dass wir das brauchen, um unsere Kirche zu erneuern. Verkündigung ist eng verbunden mit dem Wort Evangelium, also der frohen Botschaft von Jesus Christus. Das ist eben genau die Sache, die wir verkündigen sollen. Da kommt uns dann auch direkt das Wort Evangelisation in den Sinn. Vielleicht ein bisschen sperrig, vielleicht negativ belegt. Dieses Wort und dieser Auftrag hat seinen Ursprung im Missionsbefehl in Matthäus 28. Und hier fordert Jesus die Jünger und uns Menschen heute dazu auf, alle Menschen zu seinen Nachfolgern zu machen. Nun, was heißt Evangelisation? Wann fängt diese an? Was sind die Kriterien dafür, dass verkündigt wird? Ist es das Vorkommen eines Bibelverses? Ist es der Aufruf zu einem Übergabegebet? Oder ein persönliches Zeugnis? Wann ist Verkündigung wirkliche Verkündigung? Spannende Frage. Im Missionsbefehl selber finden wir leider keine Anleitung. Ich glaube, wir können aber drauf schauen, wie Jesus verkündigt hat und uns an seinem Vorbild orientieren. Und ich glaube, es ist eine Frage, die von der Zielgruppe her gedacht werden muss. Mit einer gebildeten, gut bürgerlichen Gruppe kann ich anders über Jesus sprechen, als mit Menschen, die noch nie irgendwas von dieser Person gehört haben, geschweige denn was hören wollen. Und mit solchen jungen Menschen haben wir es bei Erfahrbar zu tun. Und mit solchen Menschen haben wir als Kirche es immer mehr zu tun. Aus diesem Grund fängt für uns Verkündigung damit an, dass wir uns als Kirche überhaupt erstmal diesen jungen Menschen zuwenden. Genau das hat Jesus nämlich auch getan. Er hat sich allen Menschen zugewandt. Er war nicht nur in den Synagogen oder bei den Gelehrten, sehr zum Leidwesen eben dieser, sondern er war bei den Sündern, Kranken und Ausgestoßenen. Aus diesem Grund würde ich sagen, hat Evangelisation viele Formen und möchte ich mich stark dafür machen, unsere Arbeit bei Erfahrbar auch als Verkündigung zu sehen. Sollten wir als Kirche nicht beginnen, bei den Menschen zu sein, die Kirche zu ihnen bringen, anstatt immer weiter zu hoffen, dass sie den Weg in unsere Gemäuer finden. Ich habe die Tage bei einer Fortbildung eine schöne Karikatur gesehen von einem Pfarrer, der so eine Kirche auf der Schulter hat und losmarschiert, und zwei andere, die daneben stehen und so tuscheln und ihn fragen, hey, wo gehst denn du mit der Kirche hin? Und der Pfarrer antwortet seinen Kollegen, ja, er geht zu den Menschen. Wann hat denn unser Pfarrer mal Zeit, in die Bauwägen zu sitzen? Wann hat er Zeit, irgendwo im Dorf unterwegs zu sein? Überladen mit Arbeit, mit Kasualien, mit Rallye-Unterricht bleibt kaum Zeit. Oder Stefan, hättest du noch ein paar Lücken, um zu den Menschen zu gehen? Du vermutlich schon, weil dein Tag 48 Stunden hat. Aber es wird eng. Es wird eng. Die Kirche hinzubringen, haben wir kaum Zeit dafür. Und auch für dich ganz persönlich, wo kann in deinem Einflussbereich Verkündigung kreativ, neu und anders gedacht werden? Zu wem kannst du Kirche oder den Glauben bringen? Und da geht es nicht um eine Predigt. Vielleicht geht es nur um ein offenes Ohr. Jesus hat Nächstenliebe gelebt, und daran wollen wir uns mit erfahrbarem Vorbild nehmen. Wir wollen Nächstenliebe und diese liebende Zuwendung zum Nächsten ernst nehmen. Wir möchten den jungen Menschen zeigen, wir kommen zu euch. Diese Kirche ist nicht nur weit weg, sondern sie kommt zu dir. Wir haben was Geniales mit euch vor. Genießt den Tag, seid ihr selber und erfahrt etwas mehr über euch und eure Nächsten. Und vielleicht haben wir mit dem, was wir sagen, ein kleines Samenkorn in sie reingelegt. Die Berufung des Zöllners Levi aus Markus 2 ist uns hier noch ein weiterer Ansporn und Maßstab. In diesem kurzen Abschnitt erfahren wir, wie Jesus Levi, einen Zöllner, in seine Nachfolge aufnimmt. Zöllner galten als Sünder, das ist bekannt. Sie haben mit den römischen Besatzern zusammengearbeitet, sie haben sich bereichert und waren nur auf ihre persönliche Gewinnmaximierung aus. Jesus aber ist mit diesem Levi und mit einigen weiteren Zöllnern und Sündern. Und wie so oft beschweren sich die Schriftgelehrten sich und konfrontieren Jesus mit seinem Tun. Und dann kommt es zu dem wohlbekannten Vers: Die Starken bedürfen keines Arztes, sondern die Kranken. Ich bin gekommen, die Sünder zu rufen und nicht die Gerechten. Markus 2, Vers 17. Ich habe das Gefühl, dass wir uns mit vielen der klassischen Angebote in der evangelischen Jugendarbeit und der Gemeindearbeit sehr stark den Gerechten zuwenden. Den Starken, also Menschen, die alles haben, in einem stabilen Elternhaus aufwachsen, eine gute Erziehung genießen oder sich überhaupt erst eine Skifreizeit, eine Teenie-Freizeit oder ein Zeltlager leisten können. Menschen, die unsere kirchliche Sprache sprechen oder es überhaupt in Erwägung ziehen, in einen Gottesdienst zu kommen. Auch diese Menschen brauchen uns, ganz klar. Und ich wünsche mir nichts mehr, als dass meine Kinder Glauben von Grund auf lernen können und in eine Jungschar gehen können, mit dem Grund, warum wir hierher gezogen sind. Ich will überhaupt nicht alles bewährt über den Haufen werfen. Das brauchen wir genauso. Wir müssen Jesu Auftrag, in alle Welt zu gehen, aber ernst nehmen. Und ich glaube, da können wir als Kirche nur dran wachsen, und dürfen wir uns auch und müssen wir uns hinterfragen. Weil wenn wir nicht in alle Welt gehen, dann werden wir irgendwann nicht mehr relevant für diese Welt sein. Es geht nicht darum, Menschen als Missionsobjekte zu verstehen, die es dann zu erreichen gilt und einen Haken dran zu machen, sondern als Menschen, die Liebe brauchen, und in dieser möchten wir uns ihnen zuwenden. Das ist Verkündigung, gelebtes Evangelium. Die Pharisäer in der Geschichte von der Berufung des Levi haben sich selbst als gerecht erachtet und über die Sünder die Nase gerümpft, mit denen Jesus ja zusammensaß. Sie haben über ihn getuschelt. Und ich habe bei mir selber auch schon häufig ein ähnliches Verhalten beobachtet. Im Sprechen, im Denken über andere Menschen. Oder wenn sich jemand aufgemacht hat und bei den Menschen war, die vielleicht wenig mit Kirche zu tun haben. Ja, wie kann der denn bei denen sitzen und mit denen ein Bier trinken? Geht ja gar nicht. Habe ich bei mir selber schon beobachtet und auch bei anderen Menschen in meinem doch sehr kirchlichen Umfeld. Dabei muss uns doch aber klar sein, dass wir alle, auch wir, die wir heute Morgen hier sitzen, der Gnade Gottes bedürfen. Da sind wir alle gleich. Das Naserümpfen erlebe ich auch manchmal, wenn ich über erfahrbar spreche. Ich möchte uns herausfordern, als Kirche, als Jugendarbeit, als Christinnen und als Christen, unser Verhalten auf solche pharisäischen Eigenschaften zu überprüfen und wieder zu lernen, mehr auf dieses Vorbild Jesu zu sehen. Jesus hat Veränderung bewirkt und auch wir brauchen heute mehr denn je Veränderung in unserer Kirche, damit sie noch relevant bleibt. Bei uns selber, in den Strukturen, in den Angeboten, in den Formen, im Verständnis und in den Gremien. Erfahrbar ist eine neue Denkweise von Jugendarbeit und vielleicht gar keine besonders relevante. Ein kleines Puzzleteil. Aber lasst uns doch gemeinsam noch viel mehr Bereiche in Jugendarbeit und Kirche neu denken und dadurch verändern. Nicht allein, sondern in dem Mut, dass Jesus uns zuspricht: Siehe, ich mache alles neu. Amen.